Willkommen zum Podcast Melting Pot – Migration im Dialog. In diesem Podcast sprechen wir mit NachwuchswissenschaftlerInnen aus verschiedensten Fachgebieten, die zum Thema Migration forschen. Ein Einblick also in die Migrationsforschung über die Grenzen wissenschaftlicher Disziplinen hinweg. Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen.
Hi Laura.
Hi Merve.
Hi Marcel.
Hallo Marcel.
Hi Laura, hi Merve.
Wir sind hier wieder zusammen zu einer neuen Folge und ihr wisst ja, dass wir mit verschiedenen Disziplinen sprechen und heute haben wir das erste Mal in unserem Podcast einen Historiker bei uns und deswegen begrüßen wir Marcel Berninghoff als Historiker am IMIS, am Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien an der Universität Osnabrück.
Genau, dankeschön. Der erste schön, Historiker. Ich bin...
Ja.
Wir freuen uns auch, dass du hier bist und sorry, wenn ich auch direkt klischeehaft beginne, aber ich stelle mir dann die Frage, wenn du eine Zeitmaschine hättest, würdest du dann, wie ich erwarten würde, lieber in die Vergangenheit reisen oder eher in die Zukunft?
Boah, schwierige Frage.
Das haben wir gehofft.
Weiß ich, dass ich zurückkomme? Ja, wahrscheinlich schon in die Vergangenheit, aber jetzt wäre wahrscheinlich die zweite Frage dann gleich, wohin denn?
Genau.
Und da hätte ich als Kind immer gesagt, in die Römerzeit, von der war ich total beeindruckt. Und inzwischen, wo ich eher in der neueren und neuesten Geschichte unterwegs bin, das ist eine schwierige Frage. Vielleicht würde ich so schrittweise nach hinten gehen, so immer in 50er-Jahresschritten oder 100er-Jahresschritten gucken, dass ich Kriege auslasse am besten immer in einer Gesellschaftsschicht dann lande, wo ich nicht von absoluter Armut gleich betroffen bin oder sofort von der Krankheit dahingerafft werde.
Okay, ja, aber Vergangenheit, okay, spannend.
Aber würdet schön, ihr in die Zukunft nicht... fahren?
Sehr gute Frage.
Das Gute an den Fragen ist ja, dass wir uns darüber erstmal keine Gedanken machen müssen.
Aber ich glaube, ich würde auch lieber die Vergangenheit nehmen. Bei Zukunft hätte ich, glaube ich, ein bisschen Angst mit den Entwicklungen, die wir gerade haben, dass ich nicht weiß, was mich erwartet. Bei Vergangenheit hast du ja recht, man kann so schauen, potenziell, wo man landet. Und deswegen fände ich, glaube ich, Vergangenheit.
Ich glaube, ich hätte auch zu sehr Angst, enttäuscht zu sein von der Zukunft, ja.
Ist vielleicht auch so ein Sicherheitsding. Man hat eher eine Vorstellung davon, was einen erwartet.
Richtig.
Ja. Aber ja, ich merke auch selbst, dass ich doch ein größeres Sicherheitsbedürfnis habe, wohl als ich mir eingestehe. Also scheinbar bin ich auch nicht so mutig, in die Zukunft zu reisen. Aber damit kommen wir direkt schon zu unserer nächsten Frage. Und zwar würde ich dich gerne fragen, als Historiker auch, wenn du dir einen Film aussuchen könntest, wäre es heute Abend vielleicht die Wahl für Zurück in die Zukunft oder Terminator?
Zurück in die Zukunft. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Aber dann Teil 1 und 2. Und die spielen ja sowohl in der Vergangenheit als auch in der Zukunft.
Aber Terminator kennst du auch, oder?
Ja, sicher. Also nicht alle. aber ist mir zu viel Geballer.
Okay, wir kommen mal zurück oder erstmal direkt auf deine Forschung zu sprechen. Arbeitest du eher qualitativ oder eher quantitativ?
Ja, qualitativ natürlich. Qualitativ. 90% der historischen Arbeiten, die ich zumindest wahrnehme. In der Geschichtswissenschaft gibt es natürlich auch quantitative Ansätze und das auch schon seit langer Zeit, auch schon seit 200 Jahren. Aber ein Verständnis von Geschichte wie ich ist eher... für mich habe, da geht es eher um Einordnung, um Kontextualisierung und nicht um die Erstellung langer Zahlen und Zeitreihen.
Mhm. Und dieses Jahr ist ja auch ein Sammelband erschienen, also auch ganz frisch, den du mit herausgegeben hast.
Ja.
Und genau, richtig. Der Sammelband trägt den Titel When Boat People Were Resettled, 1975 to 1983. Und in dem Sammelband, jetzt korrigiere mich bitte, wenn ich da falsch liege, aber da zeichnet ihr so ein bisschen die Reaktion einiger europäischer Länder und auch die von Israel auf die Fluchtmigration aus Südostasien eben in den 70ern, den frühen 80er Jahren vergleichend nach.
Ganz genau.
Habe ich das so richtig wiedergegeben?
Ja.
Ach, sehr gut.
Das ist hervorragend. Vielen Dank.
Und was mir da direkt ins Auge gefallen ist, ist dieser Begriff Boat People. Also es scheint ja ein fester Begriff zu sein, hat auch seinen eigenen Wikipedia-Artikel, habe ich gesehen, der eben auch beginnt mit dieser Zeit, die ihr dann auch nachzeichnet. Was versteht man darunter? Also was sind Boat People oder was ist so der geschichtliche Kontext, wenn wir darüber sprechen?
Boat People in dem Kontext, in dem wir jetzt sprechen, bezeichnet Menschen, die über das Meer geflohen sind aus Vietnam. Wir wissen ja, in 50er, 60er, 70er Jahren gab es lange Kriege nach der Unabhängigkeit Vietnams. Der Staat hat sich geteilt, Nord gegen Süd, und das alles in einem Kontext des Kalten Krieges, von Dekolonialisierung. Im großen Weltgeschehen, und Anfang der 70er Jahre, als sich dann langsam die Amerikaner auch zurückzogen und gemerkt haben, dass sie hier nichts mehr zu gewinnen haben, und Nordvietnam dann eben dabei auch Südvietnam besiegt hat und das Land wiedervereinigt wurde und einer tiefgreifenden Konversion unterworfen wurde, war das die Auslösung für eine langanhaltende Flucht von Menschen, die in diesem Staat eben keine Zukunft für sich sahen, die zum Teil gefoltert wurden, die geflohen sind aus politischen Gründen, aber eben auch aus wirtschaftlichen und anderen Gründen, zum Teil ähnlich wie heute in Afghanistan, weil sie mit den ehemaligen Kriegsgegnern zusammengearbeitet haben. Und derzeit sind etwa, ich glaube, 1,3 Millionen Menschen Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre aus Vietnam geflohen, zum Teil über die Landesgrenzen natürlich, aber dann nicht nach China, sondern vor allem nach Kambodscha und weiter nach Thailand, aber eben auch über das Meer. Und diese Flucht wurde medial begleitet zum Teil. Also sie hat Bilder erzeugt, die im Fernsehen, in Zeitungen, in Zeitschriften wieder aufgetaucht sind, weltweit, oder zumindest in dem, was wir so im Blick haben weltweit, also in Australien, USA, Kanada und eben auch in Europa, und geriet damit auch in den Blick des Weltflüchtlingshilfswerks UNHCR. Und die Tatsache, dass diese Menschen eben mit kleinen Booten, mit Fischerbooten, auf kleinen Schiffen aufs südchinesische Meer gefahren sind, um von dort irgendwie in Sicherheit oder in Freiheit, je nach Perspektive zu kommen, hat ihnen den Namen Boat People gegeben, der später dann auch als Selbstbezeichnung mitverwendet würde. Also wir reden über flüchtende Menschen, die als Gruppe dieses Label bekommen und es dann später auch für sich nutzen.
Und du hast in dem Sammelband auch einen eigenen Beitrag, und du schaust dir dann den Fall Deutschland an und hast diesen Fall aufgearbeitet, und das Kapitel trägt den Titel The Unlikely Reception of Indochinese Boat People in Germany. Warum unlikely? Also was war so das Ungewöhnliche oder das Unwahrscheinliche, was du da herausgearbeitet hast?
Ja, wenn man sich Migrationspolitik und Diskurse um Migration in der Bundesrepublik, also ich rede ja über damals noch Westdeutschland vor allen Dingen, anguckt in den 70er, 80er Jahren, da haben wir eigentlich einen Trend, der genau in die entgegengesetzte Richtung geht. Wir haben als sehr sichtbare und auch breit diskutierte Migrationsbewegung ja die sogenannte Gastarbeiteranwerbung in den 60er Jahren. Hatten wir jetzt gerade auch das Jubiläum des Anwerbeabkommens mit der Türkei. Und Anfang der 70er Jahre wird das gestoppt. 1973 gibt es den sogenannten Anwerbestopp. Gibt es eben keine staatlich organisierte Vermittlung mehr von Arbeitskräften aus den Anwerbestaaten. Migration findet natürlich trotzdem weiter statt, aber der öffentliche Diskurs und die Erwartung der Politik und der Medien und der Gesellschaft ist, naja, wir stoppen jetzt die Einwanderung. Und immer wenn dann bemerkt wurde, Migration geht auch weiter, erschwert und verlangsamt, aber natürlich auch weiter aufgrund von Rechten, aufgrund von Entwicklungen in Deutschland als auch oder in der Bundesrepublik als auch darüber hinaus, geht einher mit einer Verschärfung von politischen Maßnahmen. Das geht dann auch über von der Arbeitsmigration auf Fluchtmigration. Das Asylrecht wird zwischen 75 und ich glaube 85 13 Mal verschärft. nagelt mich nicht auf die 13 Mal fest, aber nicht, dass jedes Mal das Asylrecht geändert würde, sondern eben die Regularien auf administrativer Ebene. Dann dürfen Menschen, die um Asyl bitten, mal arbeiten, mal dürfen sie es nicht, mal dürfen sie Familienangehörige nachholen, mal nicht, mal müssen sie in festen Unterkünften leben, mal nicht, mal ist ihre Bewegungsfreiheit eingeschränkt, mal nicht. Das ändert sich immer wieder. Und dahinter läuft die ganze Zeit der Diskurs um eine Abschaffung des Asylrechts, so wie es im Grundgesetz steht, weil eben gesagt wird, Deutschland könne nicht dass alle Beladenen und Mühseligen der Erde aufnehmen, die so die Annahme hinter dem Argument, ja, alle nach Deutschland kommen wollten. Wir wissen ja, dass das nicht stimmt und eigentlich Quatsch ist. Aber in dieser ganzen Diskussion, in der auch gesellschaftspolitisch immer wieder skandalisiert wird, die soziale Lage von Einwandererfamilien, die dann insbesondere auf die größte Gruppe, auf die größte nationale Gruppe von Türkinnen und Türken oder heute würde man türkeistämmigen Menschen sagen, fokussieren, dann gibt es das mediale Ausländerproblem, das wird zum Türkenproblem. In dieser ganzen Debatte ist es ja sehr unwahrscheinlich, dass Menschen, die dann fliehen, die auch noch als sehr fremd erscheinen, weil sie von einem anderen Kontinent kommen, im Fall der Boat People, dass sie aufgenommen werden. Und das ist aber etwas, was wir tatsächlich feststellen, Anfang der 80er Jahre oder seit den späten 70er Jahren, dass es hier eine große Aufnahmebereitschaft, einen großen gesellschaftlichen Druck auch auf Politik für weitere Öffnungen gibt, die ich sozusagen vergleichen würde mit dem, was man später als Willkommenskultur bezeichnen kann. Also eine Art Willkommenskultur, avant la lettre, bevor das eigentliche Wort schon da ist.
Wurden denn dann auch Geflüchtete aufgenommen in Deutschland? Oder war das eher so die gesellschaftliche Aufnahmebereitschaft oder Willkommenskultur?
Nee, tatsächlich wurden auch Menschen aufgenommen. Und das vor allem im Rahmen von Resettlement-Programmen. Also ich hatte ja erwähnt, UNHCR hat sich um einen Teil dieser Menschen, die ihre Flucht überlebt haben, und das sind leider nicht unbedingt der größte Teil gewesen. Man weiß natürlich nicht, wie viele Menschen ertrunken sind oder bei Piraten und Griffen ums Leben gekommen sind. Aber das war ein sehr großer Teil. Und die Leute sind geflohen nach Malaysia, nach Kambodscha, nach Thailand, nach Hongkong. Und sind dort dann gestrandet. Und diese Länder haben auch gesagt, wir können die nicht alle bei uns aufnehmen. Also ein ganz klassisches Argument, das wir immer wieder in Fluchtbewegungen haben. Aber das tatsächlich ja auch mit ökonomischen und gesellschaftlichen Aufnahmekapazitäten, die dann vor Ort jeweils bereitstehen, verbunden ist. Und da gab es dann eben von der UN im UN-Flüchtlingshilfswerk die Anfrage an andere Staaten, Flüchtlinge aufzunehmen, Boat People aufzunehmen und die eben zu verteilen. Und ein Großteil der Menschen ist in die USA gegangen, also weit über zwei Drittel, ein Teil nach Australien, ein Teil nach Kanada, ein Teil eben aber eben auch nach Europa. Und im deutschen Fall ist es so, dass es von den rechtlichen Bedingungen mit Aufgabe der Bundesländer war, dass sie sagen konnten, wir nehmen hier 300 Leute auf, wir nehmen hier 500 Leute auf, und dann konnte die Bundesregierung das organisieren und zum Teil versucht auch zu koordinieren. Und wir haben, ich glaube, insgesamt wurden 40.000 Menschen oder Plätze für 40.000 Menschen inklusive Menschen, die über einen Familiennachzug dann kamen in den 80er Jahren, zugelassen. Und kam eben zum Teil auch nach in die Bundesrepublik. Und wir haben so einen Punkt, der das vielleicht verdeutlicht, Ende 79, da gibt es im Stern eine Dokumentation, eine Art Reportage über das Schicksal der Boat People. Wir haben Berichterstattung in der Zeit damals. Wir haben viel in den Nachrichten und diese Bilder von Menschen in Booten hilflos, die aber eben aufgenommen werden von großen Schiffen und die dann aber in sehr unwürdigen Bedingungen auch in den Nachbarländern, zum Teil auf Inseln untergebracht werden, die lösen eine Debatte in der Bundesrepublik auf. Und unter anderem reagiert der damalige Ministerpräsident von Niedersachsen, Albrecht, der Vater von Ursula von der Leyen, damals öffentlich im Fernsehen und sagt, er kann das nicht mehr mit anschauen. Er und seine Familie haben beschlossen, sie müssen jetzt was tun und er nimmt jetzt 1000 Leute auf. Damit hat er natürlich medial und politisch erstmal einen sehr, sehr großen Punkt gemacht, unabhängig davon, dass er damit natürlich auch Menschen geholfen hat. Er sorgt eben dafür, dass Flüge nach Hannover organisiert werden, dass Menschen in den Flüchtlingslagern ausgesucht werden, um eben in die Bundesrepublik zu kommen, dass die erstmal im Grenzdurchgangslager Friedland damals noch, das eben für andere Flüchtlingsgruppen mal gebaut wurde, eine Erstversorgung erhalten und dann eben in Niedersachsen auch kommunal untergebracht werden. Und die Landesregierung zahlt dafür. Damit setzt er die Bundesregierung unter Druck. Ernst Albrecht ist CDU-Ministerpräsident gewesen. Die Bundesregierung war damals sozialliberal. Er macht sich bei seinen Ministerpräsidentenkollegen, damals sind es ja alles nur Männer, sehr unbeliebt, weil die sagen, wir haben doch am Vormittag noch darüber gesprochen, dass wir nicht so viele aufnehmen und aber jeder so seinen Teil. Und dann geht er nach vorne und stellt sich medial als der große Boat People Aufnehmende da. Das ist das eine. Zum anderen gibt es auch zivilgesellschaftliche Aktionen. Ganz bekannt ist der Verein Kap an Amur von Rupert Neudeck, die Spenden sammeln, um ein eigenes Rettungsschiff ins südchinesische Meer zu schicken. Weitere Aktionen gibt es unter anderem auch in der Zeit, über die ich schon gesprochen hatte.
Ganz kurz, war das eine europaweite Aktion oder Organisation oder ist das eine Organisation, die eben nur in Deutschland dann aktiv war?
Das war eine Organisation, die erstmal nur in Deutschland aktiv war, die aber als Vorbild hatte eine französische Organisation, die sich nannte Bateau pour le Vietnam und die eben Ähnliches gemacht haben. Aufgrund von Spenden ein Rettungsschiff dorthin geschickt haben und dabei, das ist kulturhistorisch ganz interessant, vor allem von Intellektuellen unterstützt wurden, die dafür stark geworben haben und dabei ihre eigenen ideologischen Grenzen überwunden haben. Also wir sind in den 70er Jahren natürlich in einer Zeit, die politisch, ideologisch die Nähe zu Kommunismus, die Ferne zu Kommunismus eine große Rolle spielt. Gerade auch in Frankreich nochmal ganz anders diskutiert als in der Bundesrepublik. Und in dieser Initiative schließen sich eben Menschen zusammen, die vorher nicht in Frieden miteinander geredet hätten, aber die sagen, hier können wir, hier müssen wir helfen, hier müssen wir Menschenrechte schützen, hier müssen wir unserer französischen Verantwortung für die ehemalige Kolonie entsprechen und entsprechend handeln. Und dieses Vorbild kommt dann mit nach Deutschland. Heinrich Böll engagiert sich da auch sehr stark für. Rupert Neudeck ist eigentlich Journalist beim WDR oder für den WDR und kann da eben seine Pressekontakte nutzen. Und das ist auch noch bis in die 90er Jahre ein Verein oder eigentlich auch noch bis in die Nullerjahre, der sehr aktiv ist in der Seenotrettung und auch als Menschenrechtsorganisation.
Und du hast eben auch gesagt, also diese Bilder, die damals auch über die, durch die Welt gingen, die eben dann auch so die Diskurse geprägt haben in den verschiedenen Gesellschaften und auch in den Ländern. Wenn ich jetzt so an die Fluchtmigration Richtung Europa ab 2015 denke, da haben wir ja auch viele eindrückliche und auch kaum auszuhaltende Bilder, die wir da sehen. Können da Parallelen gezogen werden? Also du als Historiker zieht ihr Parallelen, wenn ihr euch diese Zeit anguckt, wie die europäischen Länder eben auf diese Fluchtmigration reagiert haben und dann wie die europäischen Länder heute auf die Fluchtmigration oder damals 2015 auf die Fluchtmigration reagieren? Oder können Lehren überhaupt daraus, oder noch einen Schritt weiter ist es ja vielleicht, können Lehren daraus gezogen werden, aber bleiben wir jetzt noch bei den Parallelen, bevor wir zu den Lehren kommen.
Gerne. Parallelen. sagen wir mal Vergleich. Es bietet sich an, den Vergleich zu ziehen, wenn man ähnliche Gegebenheiten hat, die sich gleichen, die sich ähneln, zu schauen, okay, was ist denn da gleich, was ist anders, gibt es Parallelen, wie tief gehen die, auf welcher Ebene schauen wir uns die an. Das passiert tatsächlich im zeitlichen Vergleich in der historischen Forschung ganz aktuell. Demnächst kommt raus ein Buch meiner Kollegin Lisa Weimar, die sich eben diese mediale Repräsentation, Darstellung, das Bild des Flüchtlings, also erstmal männlich konnotiert, aber natürlich auf Frauen, auf Kinder, auf Alter, auf Junge bezogen, anschaut, wie sich das wandelt im historischen Verlauf. Die schaut sich die 60er Jahre an, 70er, 80er und ich glaube, geht bis in die 90er Jahre und kann da eben Entwicklungen zeigen, auch Parallelen zeigen, auch zeigen, was sich verändert und welche Auswirkungen das dann eben auch auf den politischen Diskurs hat. Was ganz Ähnliches, jetzt nicht im Bildhaften, sondern im Schreiben, im Reden über Geflüchtete, macht Nadine Süller in ihrer Dissertation, die demnächst abgeschlossen wird, die eben auch schaut, okay, wie wird denn in Zeitungen in den 70er, 80er Jahren über Flüchtlinge berichtet, wie verschiebt sich der Diskurs auch im Parlament. Also das wird durchaus verglichen. Jetzt Bilder über Flüchtende, die übers Meer kommen, gibt es auch Kollegen und Kolleginnen, die sich mit diesen Fragen auseinandersetzen. Da gibt es auch eine ganz spannende Diskussion mit der These, dass das ja alles Boat Migrants wären und dass die alle was gemeinsam hätten, jetzt sowohl Menschen, die in den 70er Jahren aus Vietnam flüchten, als auch Menschen, die in den frühen 90er Jahren aus Albanien nach Italien kommen. Da haben wir auch diese sehr ikonischen Bilder von sehr vollen Booten, die in Bari anlanden. Gemeinsam mit der Diskussion über Flüchtlinge aus dem Ostblock in den 40er Jahren oder aus dem nationalsozialistisch beherrschten Europa in den 30er Jahren oder auch davor, Menschen, die dann nach Skandinavien mit Booten kommen oder die sich dann in Kanada ansiedeln und die sich auch als Boat Migrants sehen, weil sie eben mit dem Boot gereist sind. Ich bin allerdings etwas skeptisch, ob das tatsächlich so tragend ist. Aber es gibt diese Diskussion, es gibt diese Vergleiche und man kann ja auch in Vergleichen zu dem Schluss kommen, dass das vielleicht für bestimmte Fragestellungen sehr sinnvoll ist, aber grundsätzlich nicht alles erklären kann.
Hast du auch als Historiker vielleicht auch das Gefühl, so, boah, ständig grüßt das Murmeltier, alles kommt irgendwie wieder, so, wie ist es, wenn du so Gegenwartssachen auch mit beobachtest?
Der große Vorteil ist ja zu wissen, dass es nicht immer der gleiche Tag und immer wieder das gleiche ist, wo sich nur ganz wenig dran ändert, sondern es gibt immer wieder Erinnerungen an Dinge, die schon mal passiert sind, an Entwicklungen, an Perspektiven, die man auch in der Vergangenheit schon mal aufgenommen hat. Und es ist eher umgekehrt, dass ich mich, wenn ich auf sozialwissenschaftliche Forschung schaue, immer wieder oder auch generell auf allgemeine politische Diskussionen zum Thema Flucht oder Migration immer wieder wundere, wie, jetzt hätte ich fast geschichtsvergessen gesagt, wie wenig präsent vergangene Ereignisse vielen Leuten sind und dass immer wieder gedacht wird, es wäre jetzt komplett neu und man müsse komplett neu anfangen und das Rad neu erfinden und das sowohl in den gesellschaftlichen und politischen Diskussionen als auch in den Umgang den Behörden dann beispielsweise mit Fluchtbewegungen haben und einnehmen, wo man ja ganz klar sehen kann, es gibt innerhalb der Politik, innerhalb des Rechts, innerhalb von Behörden ja auch Lerneffekte und institutionelles Wissen aus vergangenen Fluchtbewegungen und dem Umgang damit, aber es verändert sich natürlich auch ganz viel. Und damit ist es nicht so, täglich grüßt das Murmeltier und Geschichte wiederholt sich ja auch nicht. Mark Twain hat mal gesagt, sie reimt sich nur. Es gibt eben Ähnlichkeiten, aber die Bedingungen und die handelnden Akteure und die Strukturen sind ja in der Regel gänzlich andere. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, immer hilfreich, wenn man dann als Historikerin, als Historiker diesen Blick zurück auch hat und Vergleiche anstellen kann, und dabei vielleicht dann auch besser erkennen kann, was passiert eigentlich gerade und warum passiert das so und vielleicht nicht ganz anders. Also Beispiel der letzten Jahre, als die große Fluchtbewegung nach Europa und insbesondere auch nach Deutschland 2013, 14, 15 war, war ganz viel die Rede von, das werden jetzt immer mehr und das sind so viel hatten wir noch nie, und damit werden wir nicht umgehen können, wer immer dann dieses Wir ist, aber als gedachte deutsche Gesellschaft. Und dabei hätte ja ein Blick zurück in die frühen 90er Jahre gezeigt, als Deutschland, das damals schon wiedervereinigte Deutschland, doch im großen Umfang Menschen aufgenommen hat, die beispielsweise vor den Bürgerkriegen in Jugoslawien geflohen sind. Wenn man weiter zurückgeht in die frühe Nachkriegszeit, wo man sieht, dass da 60 Millionen Menschen unterwegs sind, zum Teil auf der Flucht, zum Teil auf Resettlement, zum Teil auf dem Weg nach Hause, nach einem umfangreichen Gewaltmigrationsprozessen während des Krieges, vor des Krieges, vor dem Krieg. Da waren viel, viel mehr Menschen unterwegs, das ist vergessen. Auch der Umgang mit Geflüchteten in rechtlicher, politischer Hinsicht lohnt sich immer wieder zu schauen, woher kommen denn eigentlich die Logiken, nach denen wir mit ihnen umgehen. Also beispielsweise internationales Fluchtregime, die Genfer Flüchtlingskonvention, die ist ja in einem ganz konkreten historischen Prozess entstanden, im Umfeld entstanden, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, aber aufbauend auf Vorläufern der Zwischenkriegszeit. Und die Logiken und die Sichtweisen und die Perspektiven der damaligen Zeit sind natürlich in dieses rechtliche Papier eingeflossen, das noch heute die Grundlage des internationalen Fluchtregimes ist, wo wir heute ganz andere Bedingungen, ganz andere Kontexte haben. Und insofern, ja, lohnt sich dieser historische Blick zurück immer sehr.
Als Gegenwartsforscherin würde ich mich aber auch dafür interessieren, also wie macht ihr das, also wenn ihr euch historische Sachen anschaut, die liegen ja teilweise so weit in der Vergangenheit, wo geht ihr hin? Also bei mir hilft Google und diverse verschiedene Datenbanken, aber wie arbeitet ihr, wenn ihr historisch arbeitet?
Naja, Google führt einen dann zunächst mal wahrscheinlich zu Wikipedia. Dann kann man, wenn es ein guter Artikel ist, von dort aus auch weiter gucken auf Literatur. Das heißt, natürlich ist erstmal der Blick immer in die Forschung, was gibt es denn schon? Und auch dafür kann ich Datenbanken nutzen, um eine Literaturrecherche zu machen. Das ist natürlich inzwischen auch für die historische Forschung sehr gut ausgebaut. Wobei auch gedruckte Bücher, die dann nicht alle digitalisiert sind, für historische Fragestellungen eine deutlich größere Rolle noch spielen als in anderen gegenwartsbezogenen Disziplinen, wo ganz viel online passiert. Historische Forschung ganz klassisch nutzt Archive. Und klassisch heißt dann mit klassischen politikgeschichtlichen Fragestellungen. Ansonsten hängt es natürlich sehr davon ab, was ich als Historikerin, als Historiker erforschen möchte. Geht es mir um politische Entwicklungen, gesellschaftliche Entwicklungen? Geht es mir um handelnde Personen? Muss ich mit Nachlässen arbeiten? Bin ich in einer Epoche unterwegs, wo ich noch Zeitzeugen habe, also sprich der Zeitgeschichte, wo ich Menschen noch fragen kann, aber natürlich deren Antworten dann einordnen kann, denn heute erinnern sich Menschen ja ganz anders an das, was sie vor 30, 40, 60 Jahren gemacht haben, als sie es damals getan haben. Das heißt, diese Erinnerungen sind natürlich auch überformt. Das heißt, sowas wie mündliche Geschichte, Oral History, braucht wieder eigene Methoden der Quellenkritik, mit denen dieses Wissen dann eingeordnet und sortiert und kontextualisiert werden kann.
Du hast jetzt auch gesagt, 30, 40, 50, 60 Jahre zurück. Als Politikwissenschaftlerin habe ich mal gehört, dass es so eine Daumenregel gibt, so 30 Jahre müssen Sachen in der Vergangenheit liegen, damit man irgendwie so historisch arbeitet. Wie ist es bei euch? Habt ihr da so eine feste Daumenregel? Also wie jung dürfen Ereignisse sein, damit ihr euch anschauen könnt?
Große Diskussion vor ein paar Jahren, inzwischen nicht mehr ganz so groß, aber ja, da werden drei Kolleginnen fünf unterschiedliche Meinungen zu haben, wahrscheinlich. Es ist so, dass ich hatte eben von der klassischen Geschichtswissenschaft gesprochen, die auf staatliche, vor allem Archive zurückgreift, die sind von einer Sperrfrist betroffen, dass staatliche Akten in aller Regel erst nach 30 Jahren der Forschung zugänglich gemacht werden oder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Es gibt da Unterschiede, es gibt auch Ausnahmen. Manchmal hat man auch das Glück, in Akten reinschauen zu dürfen, die noch nicht ganz so alt sind, aber allgemein, und das ist natürlich eine Frage der Wissenschaftlichkeit, also der Nachprüfbarkeit, gilt es, diese Sperrfrist von 30 Jahren zu beachten. Das hat Gründe des Persönlichkeitsschutzes, das hat vor allen Dingen aber auch politische Gründe, dass Menschen sich, die noch aktiv beispielsweise in der Politik sind, nicht ständig damit auseinandersetzen müssen mit ihrem Handeln, was in den Archiven noch aufbewahrt wird. Und erst wenn das vorbei ist, dass man da reinschauen kann, gibt es auch immer wieder Diskussionen darüber, ob das 100 Jahre sein sollten oder weniger. Ob die sofort offengelegt werden sollten. Aber daher kommen diese 30 Jahre als Marke und das sieht man auch ganz klassisch bei Konjunkturen der Themen in der Geschichtswissenschaft, worüber werden Dissertationen geschrieben, das folgt immer so einem 30-Jahre-Rhythmus. Also als ich Anfang oder Mitte der Nullerjahre angefangen habe, damals über Anwerbestopp zu forschen, da war das ganz klassisch, weil es halt frisch war. Man konnte da sehr gut auf die ganzen Akten der 70er Jahre zugreifen, aber die späten 80er hätte ich eben im Bundesarchiv mir noch nicht angucken können, weil das noch nicht lange genug hier war.
Ja, was ich super spannend finde, du hast gerade gesagt, Geschichte wiederholt sich nicht. Für eure Forschung als GeschichtswissenschaftlerInnen, habt ihr auch irgendeinen Bezug zur Zukunft? Also, oder spielt die Zukunft irgendeine Rolle bei eurer Forschung oder kommt die so gar nicht drinne vor?
Es ist natürlich als Historiker für mich auch immer schwierig, wenn ich beispielsweise wieder mal in einem Interview, weil gerade was passiert ist, Prognosen abgeben soll. Also wenn ich zu migrationsbezogenen Fragen interviewt werde von Medienvertreterinnen, Vertretern, dann soll ich eine Prognose abgeben und dann kann ich halt auch immer nur sagen, naja, als Historiker gucke ich in die Vergangenheit, als politisch interessierter Mensch könnte ich jetzt oder als Bürger, wie es dann schön heißt, kann ich das und das vermuten oder fände das und das wahrscheinlicher. Aber aus der Disziplin heraus gucken wir natürlich in die Vergangenheit.
Also, aber kann die Geschichte jetzt auch eine Orientierung für die Zukunft bieten?
Ja, sicherlich. Ich denke, wenn man historische Kenntnisse hat, historisches Bewusstsein hat, dann sieht man ja auch, was in der Vergangenheit aus der eigenen Sicht gut gelaufen ist, was weniger gut gelaufen ist, und sich daraus halt Normen entwickeln, anhand derer man sein gegenwärtiges Handeln ausrichtet und damit auch sein zukünftiges Handeln. Oder was man dann mit auf den Weg geben kann. Also wieder ein klassisch politisches Beispiel, wenn wir das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland nehmen, dann ist das ja der Ausfluss von historischem Lernen, zu sagen, die Regeln, die wir bisher hatten, die haben uns und vielen anderen vor allen Dingen nicht gut getan, vielleicht sollten wir die ändern. Und das ist ja aus einem historischen Bewusstsein heraus entstanden oder aus einer unmittelbaren historischen Erfahrung auch.
Eine Frage hätte ich noch. Wie viel Zeit verbringt ein Historiker in verstaubten Archiven? Also das war auf jeden Fall meine Vorstellung bisher von Historikern und Historikerinnen und mit dir ist es ja schon viel lebendiger geworden.
Wie gesagt, das hängt natürlich davon ab, mit welchen Themen sich die Kolleginnen und Kollegen auseinandersetzen und manche werden niemals in verstaubte Archive gehen und andere sehr viel Zeit gerade und also umso verstaubter, je länger die Epoche zurückliegt, mit der sie sich beschäftigen. Wobei auch das nicht ganz stimmt, weil natürlich Mensch, Ur- und Frühgeschichtler nicht unbedingt in Archiven rumsitzen, aber gerade dann so ab Mittelalter, ab Frühneuzeit, da gibt es viel Staub und ich muss immer daran denken, als ich für meine Dissertation damals unter anderem im Bundesarchiv in Bonn saß, hohe Heuschnupfenzeit, gleichzeitig der Staub aus den Akten von vor 40 Jahren. Das hat meinen Schleimhäuten gar nicht gut getan und die ganze Zeit mit Tränen in den Augen da gesessen, aber es war so spannend, ich konnte da nicht weg. Also während der eigentlichen Forschung viel Zeit und wie verstaubt das dann ist, das hängt vom Zustand der Dokumente oder der Artefakte ab, mit denen man sich beschäftigt. Ein gut geführtes Archiv ist natürlich gar nicht verstaubt, sondern das ist immer schön sauber und gut klimatisiert, so dass der Staub sich da auch nicht groß absetzen kann. Aber wenn man jetzt, wie ich, mit politischen oder Akten aus dem politischen Prozess gearbeitet hat und dann den Ordner kriegt, der im Archiv liegt, und dann klappt man den auf und dann manchmal bröselt das Papier so ein bisschen und ja, da ist auch ein bisschen Staub dabei. Aber die Arbeitsplätze, die Arbeitsbedingungen sind jetzt nicht so, wie man sich es vielleicht im Klischee vorstellen würde.
Das ist gut, sehr gut. Wir sind leider jetzt auch schon fast am Ende dieser Folge angekommen. Gibt es noch irgendwas, wahrscheinlich eine Menge, was zu kurz gekommen ist oder möchtest du noch irgendwo irgendetwas anmerken? Also die berühmten letzten Worte gehören jetzt dir.
Wieder eine große Verantwortung als erster Historiker im Melting Pot. vielleicht als nein, eigentlich nicht. Wenn ich jetzt anfange, dann bin ich nicht in 2 Minuten fertig, dann gehen es um weitere 20 Minuten. vielleicht ist es ganz spannend mit dem Namen eures Podcasts, bei dem ich sofort auch, als ich das erzählte, dass ich eingeladen bin, so Melting Pot, wie kann man nur aus einer historischen Migrationsperspektive, ist das natürlich ein hochproblematischer Begriff aus der amerikanischen Einwanderungsgeschichte. Aber mit der regionalen Einbindung eurer Institutionen und den Irritationen, die das einherbringt, ist es natürlich sehr, sehr gut, wenn man sofort darüber reden kann. Was ist eigentlich der Melting Pot?
Schön, dass das auch jemand verstanden hat, die Anspielung. Also freut mich.
Dafür muss man auf jeden Fall Geschichte studiert haben.
Vielleicht.
Gut, ja, dann bedanken wir uns auf jeden Fall, dass du hier bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Hier warst. Ja, sehr gerne. Gerne auch wieder. Also die nächsten, also das, was du jetzt gerade alles noch anbringen wolltest, da finden wir bestimmt mal zu anderer Zeit noch Gelegenheit, darauf einzugehen. Ansonsten für heute bedanke ich mich erstmal, dass du unser Gast warst. Ich bedanke mich auch bei Merve.
Danke, Marcel. Danke, Laura.
Und dann hören wir uns zum 15. des nächsten Monats wieder mit der nächsten Folge. Und bis dahin verbleiben wir und sagen Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Danke.
Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Melting Pot. Migration im Dialog. Für mehr Informationen über die Arbeit unseres Netzwerkes und für Updates zum Podcast findet ihr uns auf Twitter unter @incentin. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.